Lasst uns noch stille beten, dass Gott seinen Geist sendet und zu uns redet. Danke, Herr, dass du uns zu dir eingeladen hast. Du, der Grund und der Kern der Weihnacht. Hilf uns, dein Wort zu verstehen. Rede du zu uns und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, der 28. Dezember ist der Tag der unschuldigen Kinder. Ein Termin, der uns ganz abrupt aus der Weihnachtsgemütlichkeit reißt. Wir haben deswegen auch die roten Paramente hängen und haben als Evangelium diese furchtbare Geschichte gehört von dem Kindermord in Bethlehem, das Massaker, das Herodes der Große, wie er in der Geschichte genannt wird, an den kleinen Jungs in Bethlehem von 0 bis 2 Jahren veranstaltet hat. Der Psalm für diesen Tag ist der Psalm 8. Wir haben ihn zu Beginn gemeinsam gebetet. Und dieser Psalm beginnt mit einem Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. So geht er los und mit demselben Satz endet er. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Der Psalm sagt das und erwartet von uns, dass wir es mitsprechen, als wüsste er nicht von Leid und Schmerz und Unrecht. Stattdessen beschreibt er die Pracht und Schönheit Gottes, den Ruhm Gottes auf der Erde und im Himmel, die Wunder der Schöpfung, Mond und Sterne, Schafe und Rinder, Vögel und Fische, die ihren Weg durchs Meer finden. Das kommt bei Luther gar nicht so raus, dass da ausdrücklich steht, alles, was seinen Weg durch die Meere geht. Man wusste offenbar damals schon, dass die Fische und die anderen Meerestiere nicht kreuz und quer schwimmen, wie sie Lust haben, sondern dass sie ihre klaren Wege und ihre Wanderrouten haben, mit denen sie das Meer durchzieht. Jeder Fischer muss das wissen, sonst verschwendet er seine Zeit und kommt mit leerem Netz nach Hause. Und die Wunder der Schöpfung, dazu gehört auch der Mensch und besonders das Menschenkind. Und deswegen ist das erste Thema dieses Psalmes, wie groß ist Gott? Und als zweites wirft er die Frage auf, was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Wie klein und sterblich, vorübergehend, vergänglich ist er gegenüber dem ewigen Gott? Wie hilflos ausgesetzt dem Schicksal, der Gewalt, besonders die Kinder, wie hilflos sind sie ausgesetzt dem, was mit ihnen passiert? Häusliche Gewalt, Vernachlässigung, Krieg und Terror, perfide, sodass man sich das gar nicht vorstellen kann und der deutsche Nachrichtenkonsument das gar nicht wahrhaben will, wie Kinder der Ermordung preisgegeben werden, nur um Bilder zu generieren, die man zur Propaganda verwenden kann. Schachfiguren für politische Spielchen, Schachfiguren im Krieg, Material für Erpressungen, für Beeinflussung, für Gewalt. Und auf der anderen Seite, wie viel Macht hat der Mensch aber auch? Macht, die Welt zu verändern, Macht, die Natur zu unterwerfen, Macht, Lösungen zu finden für Probleme, technische, juristische, politische, medizinische und viele weitere Möglichkeiten, Probleme zu lösen, Situationen zu vereinfachen, die Arbeit zu erleichtern und so vieles mehr. Aber auf der anderen Seite auch, welche Macht hat der Mensch, Böses zu tun, diese Macht zu missbrauchen, sich Dinge anzueignen, die ihm nicht zustehen, andere Menschen zu unterjochen, andere Menschen zu töten, Dinge, Fakten zu schaffen, die sich nie wieder revidieren oder gut machen lassen. Und welche Ohnmacht hat der Mensch gegen das Böse um sich herum, gegen das Böse, dem er gegenübersteht und auch gegen das Böse in sich selbst. Welche Ohnmacht hat der Mensch alleine nur, das Böse wahrzunehmen, das in ihm selbst da ist und sein eigenes und das Leben seiner Mitmenschen gefährdet oder gar zerstört. Was ist der Mensch? So fragt dieser Psalm auch, aber er hat eine bestimmte Richtung dieser Frage. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und was ist des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Gott denkt an den Menschen und nimmt sich seiner an. Und das drückt sich in mehreren Dingen aus. Zum Ersten Gott nimmt sich des Menschen an durch das Gericht. Dass Gott Gericht hält, heißt, dass er sich des Menschen annimmt. Wer minderjährig ist, wer unzurechnungsfähig ist, wer nicht bei klarem Bewusstsein ist, der wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber wer als erwachsener, denkender Mensch im Vollbesitz seiner geistlichen Kräfte gilt und gelten will, ernst genommen wird, der muss sich auch verantworten für das, was er getan hat. Zum Beispiel für Feindschaft und Rachgier. Dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen, heißt es im Vers 3. Gott vertilgt den Feind und den Rachgierigen, weil Feindschaft und Rachgier Dinge sind, die immer das Leben zerstören. Es mag Gründe haben, dass jemand Feindschaft hegt und Rache will. Es mag gerechtfertigt erscheinen in den Augen der Menschen. Und doch wird es nur Unheil und weiteren Schmerz und weiteres Unrecht und weitere Gewalt hervorbringen. Herodes der Große, der nicht nur dieses Massaker an den Kindern, sondern viele andere Verbrechen begangen hat, auch in seiner eigenen Familie nicht geschont hat, seine eigenen Kinder, seine wirklich heißgeliebte Frau umgebracht hat, weil er glaubte, dass sie ihm gefährlich wird. Dieser Herodes hat ein erbärmliches Ende gefunden, wenn wir den Berichten von Josephus, dem Zeitzeugen der damaligen Geschichte, glauben wollen. Er hat ein erbärmliches Ende gefunden in dieser Welt und er wird sich vor Gottes Gericht verantworten müssen, wie alle, die Unrecht getan haben und niemals dafür Buße geübt haben. Jeder, der Feindschaft pflegt, der der Rache in sich selbst Raum lässt, aus der niemals Gutes hervorkommt, der wird sich vor Gott verantworten müssen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Gott nimmt sich des Menschen an, indem er Gericht hält. Und Gott nimmt sich des Menschen an, indem er immer wieder neues Leben schenkt. Jedes Kind, habe ich mal irgendwo gelesen, auf einer Postkarte vielleicht, jedes Kind, das geboren wird, bringt die Botschaft, dass Gott die Welt noch nicht aufgegeben hat. Gewaltherrscher gehen unter, aber in den Völkern, die sie unterdrückt haben, entsteht neues Leben. Es kommen neue Generationen von Menschen, die auch mit dieser Herrschaft und mit dieser Ideologie und mit dem Unrecht brechen und neu beginnen. Neues Leben, das Gott schenkt als Zeichen, dass er die Gewalt und das Unrecht nicht als letztes im Raum stehen lässt. Der israelische Dichter und Theologe Shalom ben Kurin, der es geschafft hat, 1938 Deutschland zu verlassen, oder Ungarn, jedenfalls Europa zu verlassen, und nach Israel auszuwandern und dadurch überlebt hat den Holocaust, und der sich das ganze Elend von Israel aus angeschaut hat, den Krieg und den Terror und die Verfolgung der Juden, der hat 1942 ein Lied geschrieben, mitten im Krieg, als noch vielleicht sogar Hitler noch auf dem Vormarsch war und kein Ende abzusehen war. Da hat er ein Lied geschrieben, wie das neue Leben, allerdings nicht das des Menschen in dem Fall, sondern des Mandelbaums vor seinem Fenster, wie dieses neue Leben Zeugnis gibt dafür, dass Gott die Welt nicht aufgibt. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt. Ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Dass das Leben weiterging, so viel Blut ausschreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht, doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt. Gott nimmt sich des Menschen an, indem das Leben immer wieder weitergeht. Und das Dritte ist, Gott nimmt sich des Menschen an durch Gebet und Lobpreis. Im Vers 3 heißt es in diesem etwas rätselhaften Vers, aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge. Vielleicht ist damit gemeint, dass Gott das, was die Kinder sagen, was die Kinder beten, wie sie zu Gott rufen, dass Gott das besonders ernst nimmt. Die Hilflosen, die Schwachen, die Kleinsten, die haben vor Gott einen besonderen Stellenwert. Jesus hat gesagt, ihre Engel sehen allezeit das Angesicht Gottes. Wir haben dem Bösen, der Gewalt, dem Unrecht eine Menge entgegenzusetzen. Wir haben die Fürbitte, wir haben das Flehen zu Gott, wir haben die Klage Und wir haben auch den Lobpreis, indem wir Gott loben, auch über dem Leid und Unrecht und seine Macht preisen und seine Güte und seinen Plan. Damit setzen wir dem Bösen eine Menge entgegen. Und Gott nimmt sich des Menschen an durch seinen Sohn Jesus Christus, der ein hilfloses Kind geworden ist. Es ist erstaunlich, wie oft im Neuen Testament dieser Psalm 8 messianisch gedeutet wird, also auf Jesus gedeutet. Mir käme das gar nicht in den Sinn, wenn ich diesen Psalm lese, aber im Neuen Testament wird mindestens dreimal auf diesen Psalm Bezug genommen und da wird auf Jesus gedeutet. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Natürlich, alles ist nur Jesus unter die Füße getan, nicht dem Menschen an sich oder einem anderen einzelnen Menschen. Er ist der Herr, er ist der Herr der Zukunft, der Herr über Himmel und Erde und über das Weltall. Gott hat ihm alles zu seinen Füßen gelegt. Und im Vers 6 heißt es, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Hier greift das Neue Testament, der Hebräerbrief Kapitel 2, nicht diesen Wortlaut auf, den Luther aus dem Hebräischen übersetzt hat, sondern aus dem griechischen Alten Testament, der Septuaginta. Und da heißt es, so zitiert der Hebräerbrief, du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Das heißt, der Sohn Gottes, der über allem steht, hat sich erniedrigt für eine kurze Zeit, für 30 Jahre, niedriger als die Engel, nämlich ein Mensch, ein hilfloser, sterblicher Mensch geworden, ein Menschenkind, ein bedrohtes Baby. Er ist knapp seinem Mörder entronnen, aber nur diesmal sind andere an seiner Stelle gestorben, die kleinen Jungs in Bethlehem. Aber sein Ziel war nicht, zu entkommen und andere sterben zu lassen, sondern sein Ziel war, selbst erniedrigt zu werden bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und dort ist er gestorben für alle und hat die Erlösung vollbracht für alle, auch für die unschuldigen Kinder, die damals in Bethlehem gestorben sind, die somit die ersten Märtyrer waren, die ersten, die für Jesus ihr Leben gelassen hat. Und er ist gestorben nicht nur für diese Kinder, sondern für alle Menschen, für die, die unschuldig sterben und für die, die an anderen schuldig werden und an ihrem Tod schuldig sind. Für die, die unter Unrecht und Gewalt leiden und für die, die Unrecht und Gewalt üben. Und das sind nicht immer zwei streng getrennte Gruppen, sondern letztendlich gehören alle zu denen, die Unrecht leiden und die Unrecht vollbringen, die Gewalt erfahren und die Gewalt ausüben. Wir haben die Geschichte vom Kindermord in Bethlehem als Evangelium gehört und es wollte einem, also mir geht das so fast nicht über die Lippen, im Nachhinein zu singen, Lob sei dir, Christus. Und doch dürfen wir Gott preisen, auch über dem, was wir nicht verstehen, was uns unerklärlich ist, was wir als furchtbares Elend und Unrecht beklagen, weil es ein Teil ist von Gottes Plan der Erlösung. Wir verstehen Gottes Handeln nicht, aber er führt seine Welt zum Ziel und es wird in dieser Welt nicht immer dunkel sein, wie wir im nächsten Lied singen werden. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm vertrauen.